Moin Chefin, der Podcast für Unternehmerinnen von heute und morgen. Wir nehmen dich mit auf unsere Reise und lassen dich hinter die Kulissen gucken.
Moin, hallo und herzlich willkommen bei Moin Chefin. Heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch, denn heute geht es mal nicht um die Inhalte, um das Unternehmertum, sondern heute geht es einmal nur um uns. Wir stellen dir vor, wer wir sind, was wir machen, damit du einen besseren Einblick bekommst und direkt mit uns loslegen kannst.
Sie ist Designerin, Mama und sie könnte gar nicht genug Haustiere haben. Sie hat bereits 3 Bücher geschrieben, wovon 1 ins Chinesische übersetzt wurde. Ins Chinesische, habe ich das schon gesagt? Sie unterstützt heute Designer und Kreative mit Unternehmergeist ein erfolgreiches Business aufzubauen. Hier ist mit von bei Moin Chefin Gudrun Wegener.
Ja, hallo!
Gudrun, meine Liebe, du schreibst darüber, ein Business aufzubauen, ein Business zu führen, ohne sich zu verbiegen, ein Business nach den eigenen Regeln zu spielen. Aber muss man sich da nicht irgendwie immer anpassen? Was bedeutet denn nicht verbiegen für dich?
Nicht verbiegen. Nicht verbiegen bedeutet in erster Linie für mich, dass ich selber die Regeln aufstellen kann, nach denen ich arbeiten möchte. Natürlich muss man sich bis zu einem gewissen Grad an bestimmte Dinge halten, beziehungsweise man muss einfach wissen, warum man diese Dinge tut und man muss sie nicht einfach blindlings tun. Nur weil jeder sagt, du musst Social Media machen, heißt das für dich noch gar nichts. Nur weil jeder sagt, du musst Newsletter einsammeln und schreiben, heißt das für dich noch gar nichts. Also nicht verbiegen bedeutet für mich, dass ich selber die Regeln aufstellen kann und mich daran halte und selber beurteile, hilft mir das? Ja oder nein? Will ich das machen? Ja oder nein? Muss ich das tun? Ja oder nein?
Spannend, spannend.
Ja.
Friederike, was fällt dir dazu ein? Hast du noch eine Frage?
Ja, ich finde, es passt so ein Gedanken, den ich irgendwie hatte. Du hattest, schreibst auf deiner Über-mich-Seite auch, dass du dich ein bisschen übereilt selbstständig gemacht hast oder dass du vielleicht an irgendeinem Punkt, ganz bisschen, und dass du vielleicht in irgendeiner Art und Weise, ich setze es jetzt mal in Anführungszeichen, gescheitert bist. Und auch dazu passt quasi auch zu der ersten Frage, dass ich sage, da braucht man ja irgendwie Mut dazu, ne? Also das zu erkennen und dann auch für einen neuen Versuch weiterzumachen. Wie kultivierst du das für dich? Also wie behältst du den Mut, dass du immer wieder sagst, so, ich will meine eigenen Entscheidungen treffen, ich mache das jetzt nochmal oder ich fange noch was anderes an?
Meine erste Selbstständigkeit habe ich ja direkt nach dem Designstudium gestartet und ich hatte einfach null Plan, aber ganz, ganz viel Motivation und Euphorie. Das reicht aber nicht. Also für jeden von euch da draußen, der denkt, oh, ich mach das mal einfach. Vielleicht überlegst noch mal einen Moment. Als ich mich das zweite Mal selbstständig gemacht habe, war die Situation einfach eine ganz andere. Zum einen war ich schon ein bisschen weiter einfach, weil ich in der Festanstellung ganz viel gelernt habe. Zum anderen war es aber auch so, dass mein damaliger Arbeitgeber gesagt hat, wir ziehen in eine andere Stadt, kommst du mit, ja oder nein? Und da war für mich einfach an der Stelle klar, nein, ich möchte das nicht. Das ist nicht mein Weg. Und nochmal eine andere Festanstellung, das wäre, glaube ich, schwer geworden, weil ich mochte meinen alten Arbeitgeber sehr, sehr gerne. Und dann was anderes zu finden, was genauso gut ist oder besser, das ist sehr, sehr schnell dran. Da mache ich das lieber gleich selber. Und dann trifft mich wieder meine unglaubliche Euphorie. Und ich durchdenke Dinge nicht unendlich lange, sondern ich mache das einfach. Das wesentliche Momentum dahinter ist, ich mache das einfach.
Also eine große Begeisterungsfähigkeit zu sagen, hier, da, cool.
Ja, das unbedingt, ganz schnell einfach. Sofort und wie, wie so eine Katze, wo so ein Vogel vorbeifliegt, so, jup, bin ich dabei.
Juhu, sehr gut, cool.
Das klingt ja danach, dass diese Erfahrung auch, also der erste Versuch war jetzt nicht so, wie du dir vorgestellt hast, dann bist du in den zweiten Versuch gestartet, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch war in deinem Leben oder in deiner, wie nennt man das denn, Laufbahn, was ist das für ein Altbackenwort? Aber mir kam es gerade in den Sinn, also in deiner Karriere sozusagen, ja, als erfolgreiche Autorin. was gab es da noch andere wichtige Schritte, von denen du sagen würdest, die sind ganz, ganz entscheidend gewesen, weil du nur durch diese Erfahrung, durch diese Schritte heute stehst, wo du stehst? Welche waren das?
Ja, also tatsächlich unterm Strich sind es, glaube ich, einfach so 5 ganz markante Punkte gewesen, die im Nachhinein wirkt das alles völlig linear und chronologisch und als hätte eins so ganz selbstverständlich in das nächste gefasst. Während ich das durchlaufen habe, fühlte sich das wahnsinnig chaotisch, unglaublich dramatisch und streckenweise sehr verzweifelt an. Also wenn ich die 5 Punkte zusammenfassen müsste, wäre es quasi als erstes die Entscheidung, Design zu studieren. Die erste Selbstständigkeit, diese euphorische, gescheiterte, völlig blauäugige Variante. Dann die Festanstellung. Also ich habe Nachrichten gemacht, ich habe Infografiken gemacht. Da meine große Liebe auch zur Infografik und zum Erklären entdeckt und ausgelebt. Der nächste Step war die zweite Selbstständigkeit. Und der letzte wirklich ganz, ganz wichtige Punkt, und das ist auch das, was mich wirklich dahin gebracht hat, wo ich jetzt stehe, war dann wirklich die Entscheidung, mit Achtung Designer ersten Blog zu starten, der sich dann ja ganz, ganz schnell weiterentwickelt hat und aus so einer Feiertagslaune oder einfach nicht Feiertagslaune, sondern einfach aus diesem Bedürfnis heraus, dass andere Leute nicht die gleichen Fehler machen, wie ich sie gemacht habe und dass es nirgendwo coole Informationen und hilfreiche Infos gibt für Kreative, einfach dieses, ach, dann teile ich das, dann mache ich das halt, wenn das keiner macht, mache ich das. Und das hat sich ja ganz, ganz schnell weiterentwickelt und aus dem Blog wurde ein Online-Business, wurde ein Buchvertrag, wurde das zweite, das dritte Buch, wurden Online-Kurse, wurde Coaching, wurde im Prinzip das komplette Business, so wie es jetzt existiert. Also, wie gesagt, rückwirkend sieht das alles chronologisch aus, aber währenddessen war sehr viel Unsicherheit und sehr, sehr viel Chaos dabei.
Spannend, wie sich alles fügt, wie sich alles fügt.
Ja, krass. Ja, im Nachhinein, ne? Da gibt es doch von Steve Jobs auch ein sehr, sehr cooles Zitat, das rückblickend kann man alle Punkte miteinander verknüpfen, aber in dem Moment,
Rückblickend, spannend.
Das stimmt. Genau, rückblickend, da würde mich interessieren, wenn du da so begeistert von erzählst, von deinem Werdegang, der jetzt heute Sinn macht, für dich, dass du sagst, kannst du irgendwie eine Schwäche sehen oder benennen von früher, wo du sagst, oh Gott, da keine Ahnung, das war irgendwie ein Stolperstein für mich, was sich aber heute zu einer Stärke für dich entwickelt hat, die dir im Business total hilft?
Also ich glaube, eine Sache, die sehr markant früher für mich war oder womit ich ganz lange so immer im Zweifel war oder die mich immer so, mit der ich immer so ein bisschen unglücklich war, das war tatsächlich der Punkt, dass ich noch für mich gefühlt noch nie so einen festen Stil oder so eine Festlegung auf bestimmte Dinge hatte. Ne? Also es gab so Leute bei mir zum Beispiel schon im zweiten Semester, da hast du dir die Sachen angeguckt, konntest du 1:1 zuordnen. Unter 1000 Arbeiten wusstest du genau, das hat der gemacht, das hat die gemacht. Und meine Sachen waren da drin, es hätte mal alles sein können, weil ich mich nicht gut festlegen kann. Also ich mag ein bisschen was von hier, ich mag ein bisschen was von da, ich nehme hier was auf, ich nehme da was auf. Ich springe ganz, ganz viel und das ist nicht nur aufs Design bezogen, das ist auf Bücher, auf Musik, auf Klamotten, auf Essen, auf alles, ne? Ich mag ganz, ganz viele Einflüsse, immer ein bisschen von da, ein bisschen von da, ein bisschen von da, ein bisschen von da. Und das fand ich ganz lange ganz furchtbar. Also beziehungsweise ich habe immer gedacht, das kann doch nicht sein. Alle Designer müssen doch ihren eigenen Stil haben. Man muss doch dieses eigene Ding haben, dieses eine Ultimative. Und viel später, als ich auch ein bisschen da rein und rausgewachsen bin, habe ich erkannt, dass das erstens so überhaupt nicht stimmt. Und zweitens, dass das ja mein größter Vorteil ist. Also bis heute, sei es mit den Infografiken, sei es mit meinen Online-Kursen, sei es mit meinem Membership, mit all diesen Dingen. Mein größter Vorteil ist, dass ich die Sachen sehen kann, analysieren kann, mir rauspicken kann, was cool ist, was ich weiterverwenden will und daraus was Neues kreieren. Das ist großartig, aber ganz lange habe ich echt gedacht, das wäre ein Thema und ein Nachteil. Ja. Und das zu erkennen, diesen Switch zu erkennen und das zum Vorteil zu machen, das war ein riesiger Erkenntnis. Und heute bin ich damit mega, mega froh.
Ja, diese Wandlungsfähigkeit dann irgendwie zu
behalten. Ja, und auch sich nicht langweilen zu müssen. Mhm. Ne? Also du kennst das ja auch, Friederike. So, ja.
Oh, sehr wichtig.
Einfach immer das zu nehmen, was man gut findet. Und manchmal sind es ja auch die Sachen nur ein Stück weit. Ne? Manchmal mag man Sachen einfach auch nur in einer bestimmten Phase. Und später guckst du das an und denkst so, naja, geht so.
Ich kann noch ein bisschen weiter, aber wir haben uns vorgenommen, wir machen einen Switch, oder?
Okay. Ja, ich würde auch sagen, lass uns mal Friederike ein bisschen in den Mittelpunkt rücken.
Friederike, wir haben da was vorbereitet. Von der Innenarchitektur zur digitalen Pionierin. Sie bezeichnet sich als Pixelmentorin und virtuelle Beinemacherin. Als das, als diejenige, hilft sie Solo-Unternehmerin, eine erfolgreiche Webseite mit WordPress aufzubauen, damit sie online sichtbar werden. Hier bei Moin Chefin, herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, Friederike von der Busche. Friederike, schön, dass du hier bist. Moin, moin.
Moin, moin. Das ist mir ein
Friederike,
Fest.
Meine erste Frage an dich. Du schreibst, dass du das tust, was du tust, damit deine Kunden, Kundinnen sich mit ihrer Selbstständigkeit ein Leben aufbauen bzw. ein Leben führen können, was sie sich wünschen. Und immer wieder kommt bei dir Freiheit und Selbstbestimmung ganz, ganz groß raus. Was bedeutet Freiheit für dich persönlich und wie lebst du diese Freiheit?
Ja, tatsächlich glaube ich, wenn ich drüber nachdenke, gibt es verschiedene Arten von Freiheiten, die ich damit schon direkt meine. Also das eine wäre vielleicht so das ganz Offensichtliche, was man assoziiert mit einer Selbstständigkeit, dass ich meine eigene Chefin bin und dann eben entscheide, was ich den ganzen Tag tue. In der Wirklichkeit sieht das ja meistens aber auch nicht immer so aus. Ja, wir kennen das alle, dass wir sagen so, oh, Steuer und Akquise und Angebot und Rechnung und was auch immer. So, also dieser Teil der Selbstständigkeit hat dann gefühlt nicht so viel mit Freiheit zu tun. Aber also das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt eben, dass ich sage, so rein grundsätzlich baue ich mir meine Produkte, mein Business so auf, wie ich das habe. Zum Beispiel jetzt bin ich auch unterwegs bei Family, sitze also in Bayern und nicht in Hamburg. So, und die Freiheit habe ich halt einfach, mir das zu gestalten. Das ist ein absolut wichtiger Teil. Und der andere Teil, an dem ich sowohl für mich als auch für andere noch gerade stärker arbeiten will, ist, so die bisschen die Freiheit im Kopf eigentlich auch, ne? Also das, weil das andere ist eben, dass man sagt, keine Ahnung, so Basic-Fragen, wenn ich mit einer neuen Kundin zusammenarbeite für die Webseite, ist halt so, soll ich die Leute siezen oder duzen auf meiner Webseite in den Texten? So, das sind so, also das ist so eine eigentlich eher kleine Basis-Entscheidung, die man treffen muss an irgendeinem Punkt. Und wo besonders Gründerinnen halt nicht frei sind, glaube ich, auch diese Entscheidung, also sie nehmen sich diese Freiheit nicht, diese Entscheidung zu treffen, weil man Angst hat, man entscheidet sich für das Falsche oder man hat Angst, dass man dann später Konsequenzen hat, die man vielleicht nicht möchte. Und diese Art von Freiheit, das ist, glaube ich, etwas, was man, da muss man wachsen mit und das muss man aufbauen. Und vielleicht könnte man das auch mit einer Art Leck mich am Arsch-Gefühl oder sowas später bezeichnen, dass man sagt, also ich habe die Freiheit, weil ich eben gesundes, ne, so lasst mich alle in Ruhe, ich mache mein Ding. Diese Art von Freiheit meine ich da auch ganz stark, dass ich so, pff, ja, ich duze. Also ich habe das halt irgendwann gemacht. Ich sage ganz klar, auf meiner Seite, ich duze meine Kundinnen, weil das ist das Art von Verhältnis, was ich aufbauen möchte. Und die Leute, die, natürlich bin ich mir bewusst, dass ich mir vielleicht einen Auftrag verbaue, wo die gesiezt werden möchten oder eine große Firma oder irgendjemand im Anzug. Da sage ich aber ganz ehrlich, nee, will ich ja nicht haben. So, ne? Und das ist eine Freiheit, ich glaube, die kommt ein bisschen später oftmals. Also ist vielleicht eine Typsache, manche Personen haben das ganz am Anfang schon und andere brauchen dann, ich habe gebraucht und ich brauche immer noch bei gewissen Themen, dass ich mir diese Freiheit erlaube.
Hat auch was mit Mut zu tun an der Stelle, ne? Oder mit mutig sein, sich selber
ja,
gegenüber.
Ja, auch. Auf alle Fälle.
Freiheit im Kopf, schön.
Ja. Friederike, was bei dir ganz, ganz markant ist, das sind ja deine Sketchnotes, die ich unglaublich, unglaublich gerne habe. Und generell ist ja dein Storytelling einfach ein ganz besonderes, ne? Du bist die Pixelpatin, du hast dein ganzes Syndikat mit allem drum und dran aufgebaut und wie kam es dazu? Wie kam es zu den Sketchnotes? Wie kam es zur Sketchnote-Mafia? Wie kam es zum Pixel-Syndikat?
Ja, das ist eigentlich also paar witzige Begebenheiten. Also als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich die erste Zeit, ich habe wirklich mein komplettes Umfeld so gequält mit Brainstorming und ich wollte unbedingt so einen Markennamen oder irgendwas. Also ich wollte, also ne, Friederike von der Busche Hünefeld, da brauche ich keine Domain, also das ist irgendwie schwierig und anstrengend, ich wollte das nicht. Ich wollte so einen Markennamen haben, da habe ich alle gequält und nie war irgend, also ne, Brainstormings mit verschiedensten Gruppen und Generatoren im Internet und weiß der Geier. Und dann war das so dieses, wie man sich das vielleicht im Film vorstellt, so, und eines Nachts bin ich dann aufgewacht und wusste so, jetzt, das ist es, das Pixel-Syndikat. Und das war so ein bisschen so, ich hatte tatsächlich früher immer sowas gesagt wie, wenn ich groß bin, gründe ich ein Syndikat. Das war immer so ein Spaßspruch bei mir. Genau, und Jahre später dachte ich eigentlich, Moment mal, das ist eigentlich, also wie das oft so heißt, ne, es ist immer alles da. Es ist immer alles da. Und dann wusste ich, aha, also Webseiten Pixel, ich wollte schon immer ein Syndikat, ich bin das Pixel-Syndikat. Und dann dieses Storytelling ist einfach, entsteht daraus, dass ich der Meinung bin, dass ich das oberste Recht von mir ist, dass ich Spaß habe bei der ganzen Sache. Also ich mache mich selbstständig und ich will einfach, wenn ich, was weiß ich, Grafiken mache oder Texte schreibe oder was auch immer, ich will den größtmöglichsten Spaß bei der Sache haben. Und da habe ich dann eben mit diesem, angefangen mit diesem Mafia-Kram zu spielen. Und das Großartige ist halt, dass das halt mittlerweile wirklich auch ein USP auf alle Fälle von mir ist. Ne? Also wir wissen alle, Website-Macherinnen oder auch speziell für WordPress, das gibt, die gibt es ja wie Sand am Meer, so da brauche ich mich jetzt nicht in die Reihe stellen und sagen, oh, ich mache auch eine Webseite. Und die, es kommen wirklich ganz viele zu mir, weil ich so halt spiele und den Spaß habe und sie sagen, ja cool, ne, ich muss eine Webseite machen, für viele ist das eine Hausaufgabe, so, ich will mein Zimmer nicht aufräumen. Na gut, dann mache ich das mit Friederike, weil dann ist das wenigstens lustig. So, das ist,
ist
so
immer
das.
Noch blödes Zimmer aufräumen, aber jetzt macht's Spaß.
Aber dann haben wir halt ein bisschen Party sehr dabei, geil. Genau, das ist so das eine. Und das mit den Sketchnotes ist dann irgendwie mit reingekommen, ganz ehrlich, weil ich da, also so funktioniert mein Gehirn. Also ich muss, ich bin visuell, ich muss mir Dinge aufmalen. Das habe ich auch, wie ich für Abi gelernt habe, habe ich mir einmal alles abgeschrieben und so Zeichnungen gemacht. Dann habe ich so ein Heftchen gemacht. Und die eigentliche Idee war, dass ich dann mit diesem Heftchen lerne. Dann habe ich festgestellt, dass ich dadurch, dass ich dieses Heftchen gemacht habe, schon gelernt habe. Und ich konnte quasi das Heftchen wegschmeißen, weil ich wusste, wo die Dinge stehen und was da steht. Also so ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen fotografisches Gedächtnis, aber der Prozess des visuellen Aufschreiblernens ist das, wo, genau, Gudrun nickt jetzt gerade sehr
viel. Ja, das Witzige ist, ich erinnere mich noch daran, wie ich irgendwie in der Geschichtsarbeit saß, was weiß ich, 10. Klasse, und ich dachte so, ich weiß genau, wo es steht.
Genau.
Ich sehe es von meinem inneren Auge, aber ich weiß nicht, was da steht, aber ich weiß genau, wo es ist. Ja, und dieses genau. Gefühl ist mir so vertraut. Ja. Ne? Das ist dieses so, ich weiß es genau.
Genau, und mit Sketchnote ist ja, wir wissen, ne, dadurch kannst du mit diesen visuellen Ankern, kann man sich echt viel ins Gehirn reinpressen. Und ja, dann habe ich es jetzt eine Weile, weil du Sketchnote Mafia erwähnt hast, ich habe das eine Weile dann auch als Dienstleistung angeboten, als Graphic Recording habe ich gemacht, war ich unterwegs. Das war großartig, weil ich dadurch in ganz großen Firmen mit dabei war und echt super tolle Menschen kennengelernt habe und auch da wieder lernen und Wissen aufsaugen. Hat sich dann halt mit der Pandemie natürlich erledigt, weil diese öffentlichen Events nicht mehr stattgefunden haben. Ist jetzt aktuell mega okay für mich, weil ich wieder quasi back to the roots sag, ich mache Sketchnotes für mich, ich will das auch in Zukunft wieder weiter für die Kunden, also meine Sachen, die ich den Kunden erkläre, was wichtig auf einer Webseite ist, da will ich mehr Sketchnotes noch dazu machen, die haben jetzt den Benefit dazu, aber ansonsten, wenn ich Bücher lese, mache ich mir eine Sketchnote und kann mir besser Dinge merken, das ist einfach mein Tool.
Ja. Sehr spannend, wenn ich das so höre, da klingt gleichzeitig ja viel Ordnung, viel, viel Ordnung. Und wie ich gesehen habe, du hast ein Diplomarbeit über Ordnung geschrieben. Wie kann man denn als Rebell und freiheitsliebender Mensch gleichzeitig auf so viel Ordnung Wert legen? Ist das nicht ein Widerspruch? Wie passen Freiheit und Ordnung zusammen für dich?
Ja, ja. Das, also ich verstehe, ich glaube mittlerweile, ich war immer irritiert, mittlerweile verstehe ich, dass das wohl nach außen hin irgendwie ein Widerspruch sein kann. Tatsächlicherweise wegen der Diplomarbeit, also als Innenarchitektin habe ich eben die Diplomarbeit über Ordnung geschrieben und das Erste, was eigentlich alle immer zu mir sagen, wenn ich sage, ich habe also eine Diplomarbeit, dann sagen die immer so, oh, du musst ja aber ein ordentlicher Mensch sein. Und dann sage ich so, falsch, genau das Gegenteil ist der Fall. Also ich habe mich wahnsinnig mit diesem Thema Ordnung beschäftigt und habe diese Diplomarbeit dementsprechend auch geschrieben, weil ich also zumindest im Kopf ein wahnsinnig, in Anführungszeichen, unordentlicher Mensch bin. Also ich bin so vielseitig interessiert. Bei Marie Forleo heißt das Multi-Passionate. Das finde ich einen sehr guten Ausdruck. Man kann sagen, viele kennen so den Begriff Scanner. Also, dass man sagt, man scannt die Sachen, das Internet so. Und ich habe einfach damals, also ich musste einen Weg oder eine Methode finden, wie ich mit diesem Interesse oder auch diese Lust auf Input, wie ich das ordnen, zügeln, handeln kann, damit trotzdem...
In seiner Vielfalt.
Genau, in seiner Vielfalt, ja. Damit ich eben in diesem Meer an Infos nicht untergehe, sondern dass ich trotzdem mich ab und zu mal fokussieren kann zwischen den ganzen Eichhörnchen, die vorbeilaufen und was gebacken kriege und genau das ordnen kann. Und deswegen für mich macht das total Sinn, weil das quasi aus dem Chaos ist dieses Bedürfnis der Ordnung erwachsen und das ist das, was mir heute sehr stark hilft. Freiheit in, auch hier wieder, also es gibt ja so diesen Spruch, dass das Genie überblickt das Chaos und so Genies haben so einen wahnsinnigen unordentlichen Schreibtisch oder so eine Arbeitsumgebung, ne? Das sagt man ja so. Also ich bin mittlerweile, früher hätte ich auch gesagt, ja, das muss so sein und Inspiration Bullshit. Oder was auch immer. Und mittlerweile brauche ich so einen komplett leeren Tisch, damit ich eben meine, keine Ahnung, was, mein Moodboard oder irgendwas da drauf bauen kann. Und das erst gibt mir die Freiheit. Also Klarheit bei ganz vielen Dingen und Ordnung gibt mir die Freiheit, aus diesen Dingen, die in meinem Kopf rumschwirren, was Konstruktives, Produktives
das kann
zu
ich
machen.
Sehr gut
deswegen für mich.
Ja.
Genau.
Okay, total spannend. Du sage mal, du hast gesagt Innenarchitektur.
Ja.
Jetzt bist du natürlich an einem ganz anderen Ende, würde ich nicht sagen, aber was waren so deine wichtigsten Steps auf dem Weg zu dem, was du heute machst?
Ja, genau. Also eigentlich, also ich habe früher mal gesagt, meine Laufbahn hat mit was ganz Handgreiflichem angefangen. Also wirklich, ich habe tatsächlicherweise noch eine halbe Schreinerlehre vorher gemacht und dann habe ich gemerkt, man kann nicht so viel designen als Schreiner, als man sich das gerne vorgestellt hätte. Ich habe früher mal Pumuckl im Keller gehört, deswegen wollte ich unbedingt Schreiner werden. Also Schreiner auch Bayern, ne? Tischler sagt man ja im Norden. Genau, dann habe ich das gemacht. Dann habe ich in so Praktika während des Studiums festgestellt, dass also das ist nicht so das Richtige und auch so dieses Angestelltentum ist vielleicht nicht so das Wahre für mein Leben, wenn dann nach dem Studium, weil alle gesagt haben, du musst einen Job haben, ne, irgendwo muss man angestellt sein, habe ich das mal so brav gemacht, bin dann nach Hamburg, habe festgestellt, eben gesagt, das ist nicht sowas, habe gegründet und da ist eigentlich für mich so der Meilenstein jetzt rückblickend auf meine Laufbahn, ich habe da wahnsinnig, also in Hamburg gibt es richtig, ist jetzt Tipp für alle Gründerinnen, gibt es dieses HEI, Hamburger Existenzgründerinitiative. Da kann man so ein Gutscheinheft kriegen und da gibt es Kurse, wo man so günstig so verhandeln und Preise und Buchhaltung. Also man lernt so quasi so das alles, was man für so eine Selbstständigkeit braucht. Jetzt nicht das Spezifische im Design, sondern das ganz Allgemeine. Und da habe ich A, ganz viel gelernt und B, schon super Kontakte geknüpft. Also 2, 3 Kontakte aus über 12, 14 Jahren habe ich da immer noch. Also, und mein Business ist heute auch immer noch auf Netzwerk Akquise, also ne, und Marketing aufgebaut. Also da habe ich direkt schon einen richtig fetten Grundstein für einen Erfolg, sage ich jetzt mal, gelegt über diese Kurse und das Verknüpfen. Dann habe ich tatsächlicherweise auch einen Durchhänger gehabt, beziehungsweise, also ähnlich wie bei dir Gudrun, habe ich ein zweites Mal mit genau dem gleichen gegründet. Ich habe dann, ich glaube 2014 habe ich dann gesagt, dieses Freelancer-Modus, der taugt mir so gar nicht. Da habe ich richtig Frust geschoben und habe mich, damals hatte ich die Möglichkeit, als freie Mitarbeiterin mich in einem großen Verlag kurz mal anstellen zu lassen und habe das so genutzt als Orientierungsplatz. Das war schon gleich wieder relativ klar, dass das erste war eine kleine Firma, dann in einem großen Verlag. Es war mir klar, dass auch das nicht ein Modus ist an Angestelltentum, der mir gut tut oder wo ich Bock drauf habe. Aber ich hatte die Möglichkeit zu gucken, was will ich denn oder was ist mir wichtig. Dann habe ich damals diesen Begriff Solopreneur auch entdeckt. Da war dann, glaube ich, ein bisschen frisch auch noch so. Mit dann Ehrenfried Konter-Krumberg und dann war ich bei den Digital Nomads in Berlin auf dieser großen DNX so und habe da die ganzen Leute und dachte so, oh cool, das hört sich doch schon mal gleich viel besser an, da geht doch was. Und dann eigentlich nochmal, dann ging es so weiter und dann dachte ich, ja, jetzt brauchst du einen Online-Kurs oder irgendwas. Habe dann aber festgestellt, für mich ist das schwierig. Knackpunkt ist einfach, eigentlich will sich niemand die Webseite selber machen. Also ist das mit einem Online-Kurs auch schwierig. Und dann bin ich noch, das wäre so mein halbletzter Punkt, dass ich sage, also bei mir ist es ein Productized-Service. Das ist so eine, also quasi, dass du die Dienstleistung des Webseitenmachens in ein Produkt gießt und davon automatisiert man halt so viel wie geht. Das ist ein bisschen auch, da bin ich da gerade dabei, das mit abzuschließen quasi, diesen Prozess. Und eigentlich auch Corona, muss ich ganz ehrlich sagen, ist nochmal für mich ein riesen Meilenstein gewesen, weil die Digitalisierung so massiv vorangetrieben wurde bei uns auch. Ich bin jetzt in digitalen Netzwerken unterwegs, ich mache keine analogen Kundenmeetings mehr, das läuft alles über die Webseite. Es ist viel okayer. Ja, also vor Corona war es so, können wir uns nicht mal persönlich treffen? Die Leute wollten das einfach irgendwie. Ja, also, und das ist ein wahnsinniges Invest. Also einmal durch Hamburg bist du auch 3 Stunden unterwegs mit einem Stündchen kennenlernen und dann bist du noch nicht mal sicher, ob der Auftrag was wird. Ne? Also da bin ich jetzt super unabhängig. Noch mehr Freiheit.
Sehr cool.
Ja.
Immer.
Ja.
Abschließend habe ich noch eine Frage, die wir auch Gudrun gestellt haben. Gibt es eine Sache, von der du früher gedacht hast, nee, also eigentlich ist das nicht meins oder bist du nicht gut drin, wo du heute aber merkst, nee, das hat sich total als Stärke oder Vorteil entpuppt?
Ja, also im Prinzip das, was ich schon so ein bisschen angesprochen habe, dieses Scanner Multi-Passionate, also dieses vielseitig interessiert sein, das habe ich eigentlich fast bis vor kurzem, sage ich jetzt mal so, als das geht nicht und du musst dich mal konzentrieren und mal fokussieren. Und das, also in vielen Punkten hört man das ja auch immer und das ist auch zum großen Teil richtig so. Also weil wenn man alles ein bisschen macht, dann kommt man nicht voran so. Aber ich dachte, ich hatte das immer so empfunden, als ob das was Schlechtes ist, also so was richtig Negatives und dass ich mir das so abgewöhnen muss. Und dann, das war immer so existenziell, ich kann das Wort gar nicht aussprechen, aber jedenfalls dachte ich immer so, wie kann ich das abstellen, wenn das doch ich bin? So, ne? Das war so, und mittlerweile merke ich halt auch ganz stark, auch in meinen Beratungen, in meinen Coachings mit den Kundinnen, dass ich halt einfach so viel weiß und so viel Anknüpfungspunkte habe und so viel Tipps einfach geben kann. Also ich bin so das sprudelnde Infocenter. Das heißt, die kommen zu mir und die kriegen immer so einen ganzen Sack voller Ideen und Anknüpfungspunkte on top, on everything. Und das kriegen die nur, weil ich halt weiterhin quasi meine Vorliebe als Scanner oder wie auch immer man das jetzt, ich mag nennen wir es Multi-Passionate. Weil ich das auslebe nach wie vor und das eben nicht unterdrückt habe, können jetzt alle in meinem Umfeld da massiv von profitieren.
Und wir hier auch. Ist das so nicht traumhaft?
Ja, genau.
Ja. Sehr schön.
Ja.
Vielen Dank.
Cool. Dann würde ich sagen, Anke, wir brauchen dich natürlich auch noch. Denn für viele ist ja dieses Unternehmersein, dieser Schritt in die Selbstständigkeit, ist ja so ein Lebenstraum. Und dann stellt man ja sehr, sehr schnell fest, man kommt in diese Zeit-gegen-Geld-Falle. Sie schlägt unerbittlich zu und dann hat man irgendwann keine Zeit, wenig Geld, noch viel weniger Freiheit. Wie kommt man da raus? Genau das ist ja das, wo du anfängst, wirklich aufzublühen und wo dein Herz aufgeht und wo du dann wirklich sagst, okay, gut, hier kommen wir an eine interessante Stelle. Herzlich willkommen, Anke. Jetzt bist du im Mittelpunkt.
Auf den heißen Sitz.
Moin, moin.
Genau, und anknüpfend daran habe ich gleich mal eine ganz dringende Frage. Ich habe, wenn man so deine Texte auch auf deiner Webseite liest, da kommt so eine wahnsinnige Energie und Toughness und Freude irgendwie rüber. Und mich würde sehr stark interessieren, wo und wie generierst du diese Energie, die du dann in dein Business steckst und für deine Kunden übrig hast, um ihnen in den Popo zu treten vielleicht. Das finde ich sehr spannend.
Wie und wo generiere ich die? Ich muss gerade spontan an etwas denken. Es war eine Studienkollegin. nach meiner Ausbildung habe ich nochmal studiert und die hat irgendwann gefragt, ich habe irgendwie was von Schlafen erzählt und sie sagte, ach, du schläfst? Ich dachte eigentlich, du steckst dich abends nur an die ich dachte, du steckst dich abends nur an die Steckdose und stöpselst dich morgens wieder ab. So, kam mir gerade das Bild, deswegen muss ich so grinsen. Gute Frage. Woher generiere ich die Energie? Also ich glaube, diese Grund, so vom Grundtypus her habe ich die einfach. Da bin ich so ein Mensch. Und diese Energie kommt aus meiner Vergangenheit. Die war sehr, sehr steinig, formulieren wir das jetzt hier mal so. Und aufgrund dessen bin ich, glaube ich, so tough oder wirke ich oft so tough und so, so straight. Weil, ne, wenn man dann den positiven Teil sieht, habe ich schon sehr früh die Chance bekommen, Klarheit zu entwickeln und wovon gehe ich weg, wo gehe ich hin. Das ist das eine. Und das andere, so im täglichen Doing, ist es einfach, weil ich unheimlich viel mich mit mir und meinem Körper, also Sport ist immer wieder ein Thema, Ernährung ist immer wieder ein Thema, Meditation ist ein Thema, Entspannungstraining ist ein Thema. Also dieses Rundum-Paket, ohne dass ich jetzt, ne, falls jemand denkt, Diäten. Das hat schon Hand und Fuß. Also ich achte da einfach viel drauf und gucke eben auch, und das Mentale ist bei mir was ganz, ganz Starkes. Ne? Also ich mache diese anderen Dinge auch mit Fitness und so, um einfach das, was zwischen den Ohren ist, so klar wie möglich zu halten. Auch mich von so negativen, ätzenden Sachen. Ich winke mit der Hand, wie ist das Wort dafür? Befreie. Also ja, da achte ich sehr, sehr stark drauf. Und ich glaube, dass es so ein Zusammenspiel ist.
Also sehr gutes Self-Care hört sich das so an, so ein bisschen, ne? Wichtiger Punkt auf alle Fälle, ja, super.
Du hast ein bisschen deine Vergangenheit angesprochen. Was sind denn deine so 3 bis 5 Steps, wo du wirklich sagst, das waren so Wegmarken, die waren ganz entscheidend für mich?
Ganz entscheidend, also wenn man mal guckt, wo komme ich her oder was habe ich dann im vorherigen Leben gemacht, dann gibt es da Ausbildungs- oder Studienkollegen, die sagen, was hat denn das heute noch damit zu tun, mit dem, was du heute machst? Für mich ganz viel. Also ich komme ja, ursprünglich habe ich ja in Stralsund noch eine Ausbildung gemacht. Ich habe pädagogisch-therapeutisch gearbeitet mit Kindern, die aus schwierigen Verhältnissen gekommen sind, mit Menschen mit psychischer Erkrankung, weil ich glaubte, dass das so meine Richtung ist. Und In dieser Ausbildung habe ich dann gemerkt, nee, ich möchte noch mal auf eine andere Ebene gehen und habe mich dann für ein Studium auch entschieden. Und in diesem Studium in Hannover, ich wollte eigentlich Psychologie studieren, habe mich total angefixt, ne? So Psychologie, ich hatte unglaublich Schiss vor Mathe, also habe ich das nicht gemacht. Ich dachte, Mathe ist nicht, ne? War auch so ein alter Glaubenssatz, Mathe kann ich nicht, ne? Ich habe dann irgendwann später gemerkt, nee, kann ich doch, aber egal. So deshalb, und dieses Studium, ich habe mich ja im Studium schon selbstständig gemacht dann. Und im ersten Semester, weil ich dachte, nee, das ist so, das habe ich dann nebenbei angefangen, Workshops und Trainings zu geben. Und ich habe in diesem Studium nochmal Persönlichkeitsentwicklung, Organisationsentwicklung zusammengebracht. Ich habe da immer eine Verbindung gesehen, weil das System, aus dem ich gekommen bin, wollte ich gerne verändern. Ich habe gedacht, mit diesem Studium wirst du das machen. Kam dann auch nochmal ein bisschen anders, aber grundsätzlich war das meine Motivation. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Was bei mir auch noch ein ganz, ganz wichtiger Wegmarker war, Meilenstein, war, ich bin früh von zu Hause ausgezogen und habe so schon sehr früh angefangen zu arbeiten. Also man denkt, oh mein Gott, das arme Kind. Nee, deshalb bin ich heute hier, wo ich bin. Und das heißt, das hat mir so viel mitgegeben. Ich habe in unglaublich viele Bereiche reingeguckt. Ich habe in der Gastronomie gearbeitet. Ich habe in Eventbereichen gearbeitet. Ich hatte kurz sogar mal überlegt, ob ich in die Barkeeper-Richtung gehen will. Dazu nochmal in Staffel 65. Was? lassen wir das an dieser Stelle mal. Ich habe unheimlich viele Jobs gemacht, in unterschiedliche Unternehmensformen reingeguckt und überhaupt, also diese Erfahrung dort in diesen Organisationen, Unternehmen, das eine, und das andere, sein eigener Frau, Herr zu sein schon. Ne? Also diese Kombination war was ganz, ganz Wichtiges für mich, was mir bei der Gründung, also was ja dann Jahre später kam, überhaupt keine Angst mehr gemacht hat. Also das war der geringste Punkt, vor dem ich Angst hatte, weil ich wusste, hast du ja schon so lange gemacht. Ne? Also wenn du mal anfängst mit 13, 14 zu arbeiten nebenbei, dann hast du davor jetzt keine Schiss mehr. Ne? Also das war ganz, ganz wichtig für mich. Ein nächster wichtiger Meilenstein war am Anfang diese Erfahrung als Trainerin. Also, dass ich ja wirklich quer durch Deutschland, durch die Welt gereist bin, als Trainerin klassische Trainings gegeben habe und dann an eine Kooperation bekommen bin mit einer Unternehmensberatung und Eventagentur, mit denen ich 3 Jahre zusammengearbeitet habe, dass ich danach nochmal andere Projekterfahrungen machen konnte. Ich habe Riesenprojekte geleitet, ich habe Change in großen Unternehmen mitgemacht, wo ich aus meiner pädagogischen Erfahrung geschöpft habe, aber da nochmal mehr so reinkam und wusste, okay, so musst du dann mit denen Geschäftsführern reden, so mit denen. Und das würde ich sagen, waren so große Meilensteine, die für mein Business ganz wichtig waren. Jetzt so aus der hohen Hand.
Ja, krass. Also krasser Gang irgendwie, finde ich. Und ich finde das super spannend. Das klingt alles so kraftvoll irgendwie. Und übrigens, das ist auch, sowas ist immer, wenn ich sowas höre, das motiviert mich unheimlich. Und davon kann ich auch irgendwie Kraft tanken, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich sowas höre. Mich würde noch mal so interessieren, also weil das alles eben so kraftvoll klingt, gibt es eine von diesen Stärken, die du so beschrieben hast, die vielleicht irgendwann mal die absolute Schwäche bei dir war oder sowas, wo du auch sagst, so blöd oder so, und hat sich das dann später in einer dieser Stärken, die du jetzt geschildert hast, entwickelt?
Gibt's da irgendwas? Ja, alles.
Oh, alles, okay.
Nee, ich habe früher immer gedacht, ich kann nichts. Ich kann nichts richtig.
Ah, okay.
Ja, ich kann nichts richtig. Ich hatte keinen Berufswunsch. Okay. Also das hat aber auch aus meiner Kindheitsgeschichte. Ich hatte andere Sorgen als ich will mal, was weiß ich, werden. Hatte ich nichts. Ich stand dann am Ende der Schule da und dachte, was machen wir denn jetzt? Machen wir was mit Menschen, ist ganz gut.
So, das.
Ja. Kannst du ja, hast du. Also ich hatte damals auch eine Unterstützung. Ne? Also von daher, das klingt jetzt ein bisschen salopp. Aber es war nicht so, dass ich in diesen Job gegangen bin und dachte, wow, das ist bestimmt das ist meine Bestimmung. Ja?
Okay.
Und wenn ich andere mir angeguckt habe, die konnten immer etwas, was die zeigen konnten. Ob die jetzt ein Instrument spielen konnten, ob die singen konnten, ob die gut tanzen konnten, ob die malen konnten, irgendwas. Und ich konnte nichts so richtig. So. Und also so war mein Gefühl. Ich hatte nichts, was ich zeigen konnte, bis ich durch meinen Job und durch das auch so Steps, die ich gezeigt habe, es war ein langer Prozess, gemerkt habe, die Fähigkeit, die ich habe, die kannst du nicht vorführen. Du kannst dich nicht vor eine Gruppe stellen oder ein Ergebnis zeigen, hier. Aber die Gabe, die ich habe, aufgrund von meiner Geschichte und die Ausbildungen, das Studium, was ich gemacht habe, was ich dort gelernt habe, diese Werkzeuge, habe ich einfach eine Fähigkeit, Menschen zu, das fällt mir schon schwer, es auszusprechen, also weil ich auch da, geschichtsmäßig so, Menschen zu sehen, Menschen zu berühren und Menschen mitzunehmen, die ich jetzt heute erst rückblickend aus den Rückmeldungen von meinen Kunden oder auch damals noch Trainings, dass Leute mich Jahre später anschreiben und sagen, deine Worte, die Art und Weise, wie du mich erreicht hast, das hat mein komplettes Leben verändert. Ich finde das immer so ganz ehrfürchtig, kriege jetzt schon wieder Gänsehaut. So, dass ich? Ja. Ja, aber es ist nichts, was ich zeigen konnte. Und deswegen habe ich immer gedacht, ich kann nichts. Ja. Und aber zu merken, dieses Spüren, diese Empathie, dieses Gefühl, diesen Blick für Zusammenhänge, die ich habe, dass das eigentlich meine größte Stärke ist.
Auch das Analytische bei dir, finde ich, ist ganz, ganz stark.
Ja.
Aber witzigerweise finde ich auch jetzt, also jetzt auch, wenn man das nochmal in die Digitalisierung mit in Kontext bringt, finde ich es richtig geil, weil eigentlich, also mein Ziel ist es jetzt auch, dass alles, was ich brauche, bin ich und habe ich und damit kann ich arbeiten. Und das ist ja genau das, was du jetzt auch gerade formuliert hast. Also ich kann zwar jetzt nicht irgendwie ein Plakat hochhalten und sagen, guck mal, das ist das Ergebnis, aber du kannst überall hingehen und überall kannst du, keine Ahnung, deinen Beruf ausüben, ne? Ja, großartig.
Hattest du zwischendurch mal einen Plan B? Also gab es mal irgendeinen anderen Job auf deinem Weg, wo du mal zwischendurch gesagt hast, das ist alles cool, aber ich würde gerne noch mal Barkeeperin sein? Ernsthaft jetzt?
Also das mit der Bar und Barkeeperin sein war nie ernsthaft ein Plan B und ich hatte auch keinen Plan B. Ich hatte nie einen Plan B. Also ich habe dann gegründet, das war auch so ein bisschen aus diesem, wir machen das jetzt und wir müssen Geld verdienen. Und ich möchte nebenbei noch ein bisschen die Welt verändern. So. Ja, also ich will so ein bisschen das ganze Negative und dass Leute immer eingeschränkt und ihnen wird eingeredet, sie können nichts, sie sind nichts oder sind zu irgendetwas nicht geeignet. Das wollte ich unbedingt verändern. Das war die größte Vision, die ich mir damals erlaubt habe. Aber es gab keinen Plan B. Also ich habe gegründet, das wird der Weg sein. Ich weiß noch nicht, aber so muss das laufen. So, und ich will mir von keinem Chef irgendwas vorschreiben lassen und mir schon gar nicht mehr erzählen lassen, dass ich das, jenes nicht kann. Also das war's. rückblickend habe ich gedacht, hast du ein Schwein gehabt, dass du irgendwie glaubst? So, und das mit dem mit der Barkeeperin, das ist oder mit dem ganzen Bar-Sein, ich habe ja auch viel Barista gemacht und Events, das lodert noch in mir und das fügt sich auch zusammen. Es gibt ja diese Greifwerk und Greifbar, also die Greifbar. Mhm. Da gibt es ja noch so eine Idee, also es kommt wieder auf und Ja, mal gucken, was ich daraus mache. Da wird noch was kommen, da bin ich mir sehr sicher. Aber es war nie ernsthaft ein Plan B. Mhm.
Cool. Ja. Ging mir übrigens auch so. Ich hatte nicht wirklich, also beziehungsweise es gab einmal so ganz kurzen Scheideweg. Wäre es damals nicht Design geworden, dann hätte ich Archäologie und Germanistik gemacht übrigens. Nur mal so Fun Fact-mäßig. Rückblickend denke ich dann so, Gott sei Dank ist das nichts geworden. Gott sei Dank hat sie was mit Kunst gemacht. Was wäre denn aus Deutsch und Geschichte geworden?
Na Gott.
Okay, ich finde das alles mega, mega schön. Und ich finde, wir haben uns heute noch mal ganz anders kennengelernt. Ich möchte aber unbedingt noch von jedem von euch eine private Sache wissen, die nichts Offensichtliches mit dem Business zu tun hat. Das finde ich mega, mega spannend. Was ist das bei dir, Friederike?
Muss jetzt Hose runter.
Ja, genau.
Genau, also ich, nicht offensichtlich wäre vielleicht, dass ich relativ kampfsportaffin bin, nenne ich jetzt das mal. Also ich habe schon einiges ausprobiert in meinem Leben und habe, also als Jugendliche habe ich viel Judo gemacht und trainiert und auch so Wettkämpfe und so. Also nie erfolgreich, aber immer mit Spaß. Sehr viel Spaß bei der Sache. Was habe ich da noch gemacht? Genau, dann habe ich das historische Fechten kennengelernt. Also HEMA heißt das, Historical European Martial Arts. Also wir reden hier so über Schwerter, wie so König Arthur.
Abgefahren.
Irgendwie. Ja, sehr, sehr spannend und spaßig. Und dann habe ich jetzt noch ein bisschen Erfahrung gesammelt in diesen so Muay Thai, also so Kickboxen, Boxen. JKD, das ist das, was Bruce Lee da so erfunden hat. Und mittlerweile bin ich so ein bisschen back to the roots wieder. So halb bin ich beim BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu, gelandet. Das in kurz ist das quasi Judo ohne das Werfen, weil das kann sehr schmerzhaft sein und im Alter hat man dann öfters mal so Zipperlein. Und also man kämpft quasi
jemand,
nur auf dem Boden.
Gekämpft hat, also bitte.
Ja, naja, aber das, ich habe das tatsächlich, wie ich nach Hamburg gekommen bin, habe ich gedacht, so, was machst du jetzt? Leute kennenlernen, so, gehst mal zum Judo, weil da hast du irgendwie, ne? Und dann war das wirklich so, dass ich mir bei jedem Wurf und Fallen halt irgendwie was wehgetan habe. Ich gesagt, na, das ist ja scheiße. Na, dann habe ich es eine Weile gelassen und jetzt habe ich eben BJJ kennengelernt, was eben nur, im Prinzip nur Bodenkampf ist. Also wenn ihr Geschwister habt.
Kennt ihr das?
Dann ist das so die Basics. BJJ ist wie mit den Brüdern raufen, sage ich jetzt mal. Das macht mir wahnsinnig Spaß. Ist ja technisch, also man muss viel Wissen in Kopf und es ist halt körperlich, also man braucht Kraft und ja, das wäre es bei mir.
Abgefahren. Diese Nummer mit den Schwertern finde ich immer noch, also wow.
Ja.
Cool. Anke, was ist es bei dir?
Ich könnte sofort andocken, ne? Aber das ist so bei mir so offensichtlich, dass ich so viel mit Sport mache. Mr. Miyagi war ein Idol meiner Kindheit. Und ich war so angefixt von dieser ganzen Richtung, ne? Ich habe mal eine Zeit lang Wing Chun gemacht. Und ich bin immer noch so dieses ganze mentale Bruce Lee, alles in diese Richtung, es hat mich so gekickt. Dieses, cool. Was kannst du mit deinem Körper machen, ne? Was kannst du mit diesem, was kannst du, wenn du das Körperliche und das Mentale verbindest, und da challenge ich mich auch sehr, sehr gerne, noch mehr raus und gar nicht, ne, wenn es alle hören, oh Gott, und diese Selbstoptimierung, nee, nicht so ein Quatsch, sondern mal richtig, wie die Großen das machen, ne, so, nicht nur so, und wir machen jetzt hier mal so ein bisschen Detox und ein bisschen Fasten, nein, sondern, ich will es nicht abwerten, aber ich meine, das ist jetzt nicht so ein Hype, sondern wirklich so, ey, wenn du dein Brain mal richtig nutzt und dein Körper richtig nutzt, und wenn du das zusammenbringst, ne, was hast du da für eine Maschine, ne, so, So, das kickt mich total an. Ne? Aber egal, das ist gar nicht der Punkt, den ich sagen wollte.
Merkt man?
Ja, genau.
Fällt die fast gar nicht auf.
Die nennen ja so Shaolins dieser Welt. Ach ja, total spannend. Was, aber womit ich sehr gerne spiele und was ich manchmal auch in der Freizeit, wo ich dann die Männerwelt etwas mit provoziere. Und eine kleine Anekdote, ich ganz, ganz kurz nur, als ich in den Konzernen oder KMUs gearbeitet habe, wenn du mit Führungskräften zu tun hast und Geschäftsführern, hast du viel mit Männern zu tun. Also damals war das noch so. Mhm. Und dann kommst du als Frau dort hin. Nun bin ich klischeehaft eine Frau aus dem Osten. Das heißt, ich war auch mit... ne, also du bist anders gemeindet einfach. Ja, muss man mal sagen, können wir auch noch mal eine Episode drüber machen, Gudrun. das heißt, ich hatte auch keine Angst, diesen Gruppen zu begegnen. Nur ich habe dann den Blazer ausgezogen. Schickt sich eigentlich überhaupt nicht, ne? Das schickt sich ja nicht. Als Frau schon nicht und man was Geschäftsführer. Ja, ja. Ich habe das provokant gemacht, habe den Blazer ausgezogen, habe drüber gegangen, habe meine Ärmel hochgekribbelt und habe gesagt, so die Herren, ich kann einen Schraubendreher von einer Rohrzange unterscheiden. Können wir anfangen? Bam, Kinnlade runter. Und jeder, der handwerklich etwas begabt ist, kennt nochmal diese Spitze von Schraubendreher und Schraubenzieher. Und genau das ist etwas, gib mir eine Rohrzange, gib mir ein Schleifgerät, gib mir irgendein Werkzeug, worin ich privat gerne aufgehe. Also dieses was bauen, Handwerken, irgendwas machen, das ist... da habe ich Spaß dran. Ich habe auch keine Angst, dass ich mir den Fingernagel abbreche. Okay, wenn die frisch lackiert sind, sieht doof aus, aber ist mir egal. Also, ja, so. und das ist...
sehr sympathisch.
Ja. Ja, also ich warte nicht drauf, bis mir einer einen Wasserhahn zurecht dreht, sondern ich schraub doch mal dran rum.
Ja. Sehr gut. Und du und du und du?
Und ich?
Gudrun?
Jetzt komme ich hier um die Ecke mit meinen flauschigen kleinen Hausgenossen. Yeah. So. Nein, witzigerweise habe ich tatsächlich eine sehr große Tieraffinität. Passt total gut zu euren beiden Beispielen, ist mega. Nein, aber tatsächlich sind Tiere oder die Zusammenarbeit mit Tieren für mich ganz, ganz spannend. Das ist einmal für mich das Reiten auf jeden Fall. Da finde ich es immer wieder, gerade weil ich sehr, sehr viel alleine arbeite tagsüber, ist für mich dann privat die Auseinandersetzung mit jemandem, also total spannend nochmal. Und auch Kommunikation, also nur weil ich oben mir irgendwas denke und was mache, heißt das noch lange nicht, dass das Pferd unten sagt, alles klar, habe ich verstanden. Manchmal sagt es auch, ist mir egal, verstehe ich nicht. So. Also das finde ich einmal ganz, ganz spannend. Und dann haben wir tatsächlich aktueller Stand fünf Meerschweinchen, die... uns wahnsinnig als Familie amüsieren und die immer wieder auch mal in Zeichnungen einfließen und die so einen ganzen Garten, die den halben Garten annektiert haben und sowas. Also da vielleicht so eine ganz leichte handwerkliche Schiene, aber nur eine ganz, ganz leichte, mehr so in eine Planung.
Darf ich eine Anekdote?
Unbedingt.
Also, für alle, die es noch nicht wissen, Gudrun und ich kennen uns schon etwas länger. Wir vergessen das selbst manchmal. Gudrun und ich sind sogar schon zusammen in den Kindergarten gegangen. Und dann in der Schule haben wir uns irgendwann wieder getroffen. Und in der Schule war das schon so. Gudrun war für mich die Hamster-Queen. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwer, also bei uns war das so damals hier, irgendwer musste man mal einen Hamster haben und durch Gudrun habe ich mir auch einen Hamster angeschafft. Und ihr glaubt es nicht, oder? Für jeder, der es weiß, Hamster wären ja so maximal 3 oder 4, maximal 4. Ich glaube... Gudrun, ich weiß nicht, wie alt dieser Hamster war. Gudrun hat den ältesten Hamster, den ich je gesehen habe. Und er war auch nackt. Er hatte noch 3 graue Haare. So hat sie diesen Hamster gepflegt und gehegt. Wenn ich also bei ihr zu Besuch war, der hatte wirklich kein Fell mehr. Gott. 3 graue Haare. Und so lief dieser alte Hamster da in seiner... Da gab es diese Kugel, ne?
Im Nachhinein ist das so fies gewesen mit diesen Kugeln. Ja. Aber egal.
Also, egal, das ist ein anderes Thema, neue Episode. Aber auf jeden Fall, so hat sie diesen Hamster gepflegt. Ja. Und jeder hat gesagt, das gibt es nicht. Hamster wäre nicht so alt, doch bei Gudrun schon. Und die hat alles mit diesen Tieren gemacht. Die hat die dressiert ohne Ende. Das war unglaublich.
Wie heißt das denn, wenn man das mit Pflanzen gut kann, hat man einen grünen Pilzchen? Daumen? Was ist
das denn dann? Ein flauschigen Daumen. Sie hat einen flauschigen Daumen. Ja, so viel dazu. Also Hamster können auch 6 Jahre alt werden bei Gudrun, ja? Bei Meerschweinchen, ich weiß gar nicht.
Das sehen wir noch, dass sie noch wie alt sie werden. Ja, genau, also das wäre der witzige Fun Fact bei mir auf jeden Fall. Unglaublich viel Flauschigkeit.
Ja. Sehr schön.
Ah, sehr spannend. Was eine geile Episode. Müssen wir aufhören oder wollen wir noch weiterreden? Ich habe noch ein paar Fragen, aber. Ja.
Vielleicht müssen wir noch Zusatz-Anschluss-Episoden machen. Zum Sportthema zum Beispiel, wenn das Leute interessiert.
Ja, wir können ja eine Anschluss, genau. Liebe Zuhörer, falls euch das interessiert, inwiefern unsere privaten Hobbys unsere beruflichen Fähigkeiten beeinflussen und wie viele Hamster in echt bis heute in meinem Büro wohnen, dann sagt uns doch einfach mal Bescheid. Wir sind jederzeit bereit und haben jederzeit Lust, eine Anschlussfolge zu machen, aber wir zwingen euch das nicht auf.
Schickt uns eure Fragen per E-Mail oder kommentiert und dann machen wir daraus eine neue Episode. Das wird spannend.
Yes.
Das war's für heute bei Moin Chefin. Schön, dass du dabei warst. Und wie immer gilt, nimm dir die Tipps und Ideen mit, die du gebrauchen kannst und lass den Rest einfach hier. Das reicht dir noch nicht? Du willst noch mehr Input haben für deinen Weg zur Unternehmerin? Dann abonnier den Podcast und trag dich in unseren Newsletter ein. Wir hören uns wieder, wenn es heißt Moin Chefin.